So, guten Morgen, ihr lieben Brüder und Schwestern, Genossen der himmlischen Berufung, sagt der Hebräerbrief. Und ich hoffe, dass wir an diesem Tag wirklich neu erfahren, welch Glück es ist, dem Herrn aller Herren dienen zu dürfen und in seinem Auftrag auch eine Botschaft weiterzugeben. Und vor allen Dingen unsere Kinder zu ihm hin zu erziehen. Ich habe also das Thema über biblische Erziehungsziele etwas zu sagen. Und ich werde in der Zeit, die mir zur Verfügung steht, 4 Ziele nennen. Das erste, nach meinem Dafürhalten, das werde ich auch gleich versuchen zu beweisen, ist die Erziehung zum Gehorsam. Das zweite, die Erziehung zur Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit. Das dritte, die Erziehung zur Bescheidenheit. Und das vierte, die Erziehung zum Sozialverhalten. Also das, was heute in der Pädagogik als wichtigstes Ziel uns vorgestellt wird, halte ich auch für ein wichtiges Ziel, aber es wird nur erreicht, wenn wir die 3 anderen Ziele auch anpeilen. Und ich möchte im Hinblick auf das erste Ziel, die Erziehung zum Gehorsam, zunächst 3 Bibelstellen uns vorstellen, die deutlich machen, dass das wirklich das Allerwichtigste ist. So, wer seine Bibel dabei hat, ich schlage 1. Samuel 15 auf, Vers 22. Und Samuel sprach: Hat der Herr gefallen an Brandopfern und Schlachtopfern, wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Sie gehorchen ist besser als Schlachtopfer, aufmerken besser als das Fett der Widder. Denn wie Sünde der Wahrsagerei ist Widerspenstigkeit und der Eigenwille wie Abgötterei und Götzendienst. Ich werde im Lauf der nächsten Viertelstunde auf diesen Vers eingehen. Aber zunächst noch aus dem Neuen Testament eine Stelle, die wir vermutlich alle kennen, diesen sogenannten Christushymnus aus Philipper 2. Da heißt es Vers 5, denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Der, da in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestalt annahm. Indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist und in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam wurde bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Und die letzte Stelle, Hebräer 5, da ist davon die Rede von einem Lernprozess. Hebräer 5, Vers 8. Obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam lernte. Und vollendet worden ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Ihr Lieben, als größtes Vorbild für Gehorsam wird uns der Herr vorgestellt. Es war ein Gehorsamsakt, dass er Mensch wurde und sich selbst erniedrigte. Einerseits freiwillig, dafür gibt es verschiedene Hinweise im Wort Gottes, zum anderen aber auch von ihm aus mit diesem Ziel, als Mensch deutlich zu machen, was Gott eigentlich von uns erwartete. Im Garten Eden hören wir das erste Gebot bzw. Verbot. Der Mensch hatte alle Möglichkeiten, wir wissen das, aber genau dieses Verbot wurde übertreten. Er wurde ungehorsam. Und damit fing das ganze Unglück an. Und der Jesus lernte an dem, was er litt, den Gehorsam. Wie können wir das verstehen? Wenn wir den Gehorsam lernen, dann müssen wir den Ungehorsam verlernen. So kann es aber bei unserem Herrn nicht gemeint sein. Er war niemals ungehorsam. Aber wenn wir etwas versuchen, Einblicke zu tun in das Geheimnis der Dreieinigkeit oder Dreieinheit oder Dreifaltigkeit, egal wie wir das nun nennen, denke ich, dass wir schon sagen müssen, dass zum Wesen Gottes gehört, dass er absolut ist und auch keinem unterstellt. Das heißt, Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist sind nicht so zu verstehen, dass der Sohn als Gott unter dem Vater stände und der Heilige Geist unter dem Sohn, sondern drei Wesen des dreieinen Gottes, jeder auf demselben Niveau. Das heißt, diese Beziehung Gehorsam zum Vater begann erst auf der Erde. Oder wenn man so will, in dem Moment, als der Vater den Sohn zeugte durch den Heiligen Geist im Leib der Maria. Als Mensch wurde der Herr gehorsam. Er lernte etwas, was er nicht kannte, als der ewige Sohn. Weil es dieses Abhängigkeitsverhältnis in diesem Sinne einer Hierarchie nicht gegeben hat. Aber freiwillig unterstellt er sich dem Vater. Und wir kennen diese Bibelstellen, wo der Jesus von sich selber sagt, ich tue nichts aus mir selber, sondern was der Vater mir sagt, oder an anderer Stelle heißt es, was der Vater mir zeigt, das tue ich. Meine Speise ist es, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Und wir haben das ja in Philipper 2 gelesen, dass es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er hat auf die äußere Herrlichkeit der Gottheit eine Zeit lang verzichtet. Die Bibel macht deutlich, dass, als er als Mensch auf dieser Erde war, auch immer noch Gott blieb. Aber die äußere Herrlichkeit war nicht mehr sichtbar, außer bei gewissen Gelegenheiten, wo etwas auftaucht von seinem göttlichen Wesen. Die meiste Zeit hat es nicht angewandt, hat darauf verzichtet, auf die Möglichkeiten, die er hatte als Gott. Und so lernte er den Gehorsam. Wie lernte er ihn? Meine Erklärung ist die, wie man in der Schule lernt. Man fängt nicht mit der Integralrechnung an. Kann ja mal ein Grundschullehrer versuchen, werde nicht weit kommen. Da muss allerhand vorher geschehen, bis man eines Tages, in der Unterprima war das bei uns, dann die Integralrechnung lernte oder auch nicht. Der Herr Jesus lernte stufenweise durch die Prüfungen an dem, was er litt. Und die Prüfungen wurden immer schwerer. Bis im Garten Gethsemane, wir wissen, dass sein Schweiß wie große Blutstropfen zur Erde herabfloss. Und eins seiner Geschöpfe, ein Engel, den er selber geschaffen hat, ihn stärken muss in diesem Kampf. Vater, wenn es möglich ist, so geh dieser Kelch an mir vorüber, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Das war der absolute Höhepunkt, den Gehorsam zu lernen. Und das gab ihm die Kraft in den 3 Stunden der Finsternis, wo Gott sich von ihm abwandte, wo er zur personifizierten Sünde am Kreuz wurde, für uns zur Sünde gemacht, unser Herr Jesus Christus auszuhalten. Bis dann ganz am Ende dieser Schrei, dieser unsägliche Schrei über seine Lippen kommt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ihr Lieben, mir geht es so, je mehr ich mich damit beschäftige, mit dem Kreuz und dem, was dem Kreuzestod vorausging, desto ehrfurchtsvoller wird meine Anbetung, desto größer wird mein Staunen, meine Bewunderung grenzenlos für diesen Mann der Schmerzen, der den Gehorsam lernte, bis er alles vollbracht hatte. Und jetzt ist er denen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Merken wir, im Glauben geht es sehr stark um den Gehorsam. Der erste Akt des Glaubens ist natürlich ein Vertrauensakt. Wir vertrauen der Zusage Gottes, dass jeder, der sich ihm anvertraut, gerettet wird. Da nehmen wir den Heiland an. Aber den Heiland empfängt man nur, wenn man auch bereit ist, den Herrn aufzunehmen, dem man jetzt gehorcht. Der Herr ist der Urheber ewigen Heils. Der selber uns den Gehorsam vorgemacht hat. Ja, und bei Saul, das ist diese Geschichte da mit Amalek und dem Agag da, den er da verschonte. Menschlich kann man sagen, der war doch sehr großmütig. Ich habe mich früher immer gewundert als Heranwachsender, wieso dieses scharfe Urteil? Man kann doch eigentlich nur sagen, der hatte ja sogar Feindesliebe, ne? Würde man mit dem Neuen Testament sagen, der König Saul, dass er den Agag da verschonte. Aber Gott hatte einen klaren Auftrag gegeben. Und Saul hat den einfach modifiziert. Nach seinem Ermessen. Man kann doch nicht so scharf vorgehen. Und der Seelsorger von Saul war eben Samuel, würden wir heute sagen. Und der Seelsorger macht ihm deutlich, so kann man nicht mit Gott umgehen. Gott nimmt es genau mit seinem Wort. Und wir sollten das auch tun. Wenn wir irgendetwas in Szene setzen, irgendetwas planen, in der Gemeinde oder auch außerhalb der Gemeinde, ist dann unsere Frage zunächst einmal, was sagt der Herr dazu? Gibt es einen Hinweis in seinem Wort, eine Verheißung, auf die ich mich stützen kann? Oder ist das nur meine eigene Idee? Und wenn Gott irgendetwas zu diesem Problem uns mitgeteilt hat, dann wollen wir uns so nah wie möglich an sein Wort halten. Und wir brauchen sein Wort nicht der Zeit anzupassen. Samuel sagt, Gehorsam ist für den Herrn noch wichtiger als Schlachtopfer. Schlachtopfer war eigentlich das Größte im Gottesdienst. In 3. Mose 1 bis Kapitel 5 können wir von diesen Schlachtopfern lesen. 4 Schlachtopfer waren blutig, 1 unblutig. Es war dann kein Schlachtopfer, es war das Speisopfer. Und diese blutigen Opfer reden vom Tod unseres Herrn. Es wird im Neuen Testament aufgegriffen. Sündopfer, das Schuldopfer, Friedensopfer und das Brandopfer. Verschiedene Seiten seines Todes. Das ist etwas Wunderbares, wenn wir das Gott bringen können. Aber wenn unser Leben nicht im Gehorsam dem Worte Gottes entspricht, dann ist das nichts, was dem Herrn gefällt. Im Gegenteil, sagt Gottes Wort. Wenn man mit Opfern kommt und sein Wort missachtet, schlägt das auf uns zurück. Ein ganz, ganz ernstes Wort. Aber das zeigt auch, welch einen Wert der einfache Gehorsam hat. Selbst wenn wir nicht immer verstehen, warum die Bibel dies und jenes uns mitteilt, was wir zu tun haben, um dem Herrn zu gefallen. Wir tun es, weil er es gesagt hat. Wir haben in dieser Geschichte von Samuel und Saul dann noch etwas gelesen. Zunächst das Gehorchen besser als Schlachtopfer, das haben wir gehört. Aber dann geht es noch weiter. Denn wie Sünde der Wahrsagerei ist Widerspenstigkeit und der Eigenwille wie Abgötterei und Götzendienst. Der Eigenwille. Darf ich mal fragen, wer von uns Kinder hat? Ja, ein großes Geschenk. Gott hat meiner Frau und mir 5 Kinder geschenkt. Wir haben auch eine ganze Reihe Enkelkinder. Wir freuen uns sehr über unsere Kinder. Sie gehen alle mit dem Herrn, Gott sei Dank. Und bei den Enkeln scheint es auch in diese Richtung zu gehen. Das ist eine große Gnade. Und jedes Mal eine große Freude, wenn dann der ein oder andere Enkel sich zur Taufe meldet. Wir haben nämlich morgen auch eine Taufe, ja. Und zu sehen, wie sie in die Spur hineinkommen. Aber damit wir die Verheißung des Herrn auf unserer Seite haben, hat er uns auch mitgeteilt, wie wir unsere Kinder erziehen sollten. Und das Brechen des Eigenwillens ist da ein ganz entscheidender Punkt. Ich habe mir überlegt, ob ich das überhaupt erwähnen soll in einer öffentlichen Veranstaltung. Je nachdem, wer hier sitzt und einen entsprechenden Vermerk ins Internet hinein setzt, kann das zu Unannehmlichkeiten führen. Aber ihr Lieben, wenn wir wirklich dem Herrn gefallen wollen, müssen wir uns auch damit abfinden, dass wir nicht alles tun, was hier in der Welt gang und gäbe ist oder was von oben her uns aufoktroyiert wird. Das Brechen des Eigenwillens. Nicht das Brechen des eigenen Willens. Das ist ein Unterschied. Der Eigenwille ist die Art und Weise, dass ein Mensch ohne Rücksicht auf Verluste sich selber durchsetzen will, auf Kosten des Nächsten. Es ist genau das Gegenteil vom Sozialverhalten. Der Eigenwille läuft mit dem Kopf durch die Wand. Das Wohl des Nächsten interessiert einen Menschen nicht, der nie gelernt hat, den Eigenwillen zu verurteilen. Der eigene Wille, das ist das Vermögen, das wir aufgrund eigener Überlegungen, selbstständiger Überlegungen, entsprechende Entscheidungen treffen. Und das soll gefördert werden, auf keinen Fall gebrochen werden. Wir möchten unsere Kinder zu eigenständigen Persönlichkeiten machen. Auch zu guten Bürgern dieses Staates. Zu solchen, die gelernt haben, zum Beispiel ihre Steuern zu bezahlen, ohne da irgendetwas dran zu drehen. Der Obrigkeit untertan zu sein, das gehört mit dazu. Und das fängt mit dem Gehorsam den Eltern gegenüber an. Eine Obrigkeit, ein Staat, wo viele christliche Eltern ihre Kinder in dieser Weise erziehen, kann nur profitieren. Brechen des Eigenwillens. Ich frage mal die Eltern, im Alter von 2, 3 Jahren, wenn die Kinder noch nicht so sehr viel sprechen können, welches Wort können Sie mit Sicherheit sehr deutlich und sehr energisch bei jeder Gelegenheit formulieren? Nein! Das braucht man Ihnen gar nicht beizubringen. Tja, das ist in Sie hineingeboren. Das ist, was die Bibel die Erbsünde nennt. Zu allen Menschen durchgedrungen. Römer 5 wird das erläutert. Wir brauchen den Kindern den Eigenwillen gar nicht erst einzutrichtern. Der ist von Anfang an da. Und gerade in diesem Trotzalter, wie man das so nennt, kommt er besonders zum Vorschein. Und der muss gebrochen werden. Und das ist das große Problem. Wie wir da vorgehen. Mit welcher Methode. Ich kann da nicht auf Einzelheiten eingehen, aber ich möchte auf das Buch der Sprüche hinweisen, da gibt es einige Hinweise. Und die, die dieses Problem betreffen, werden auch im Neuen Testament aufgegriffen. Das Alte Testament ist ja nicht in erster Linie unser Erziehungsbuch, sondern schon wichtig, dass wir wissen, dass Dinge, die im Alten Testament genannt werden, für uns dann besonders relevant sind, wenn sie im Neuen Testament wieder aufgegriffen werden. Und das ist eine ganze Menge. Eine ganze Menge. Die 10 Gebote zum Beispiel finden wir im Neuen Testament wieder, mit Ausnahme des Sabbatgebotes. Alle anderen 9 finden wir wieder. Und ihr Lieben, da gilt es in dieser Zeit ganz besonders. Es war reichlich spät, wenn man dann erst anfängt damit, aber ganz besonders im Gebet unsere Kinder vor den Herrn zu bringen. Dass er unsere Kinder bewahrt, dass er uns selber hilft, dass wir selber Vorbild sind, darauf werden wir noch zu sprechen kommen, welche Bedeutung das hat. Und der Herr uns auch Weisheit schenkt, wie wir in unserer Zeit, wo man da große Schwierigkeiten bekommen kann, je nachdem, mit welchen Erziehungsmethoden man arbeitet, mit seiner Umgebung. Weisheit hier in der rechten Weise, das Kind dahin zu bringen, dass es erkennt, es gibt Autoritäten über mir, denen ich zu gehorchen habe. Und die erste Autorität, der ein Kind begegnet, ist die Autorität der Eltern, von Vater und Mutter. Für die jungen Männer unter uns, wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt ein schönes Werk. Und dann wird von den Aufsehern gesagt, die dem eigenen Hause wohl vorstehen. Ich halte die Erziehung der Kinder für die schwerste Aufgabe überhaupt. Vielleicht vergleichbar mit der Aufgabe eines Ältesten, obwohl es auch eine schöne Aufgabe ist. Das hat mir mein lieber Bruder Michael heute Morgen nochmal so schön beim Frühstück erklärt. Nicht nur eine schwere Aufgabe, aber ich glaube auch, das ist eine sehr schwere Aufgabe. Die Kinder zu erziehen in der Furcht und Ermahnung des Herrn, wird den Vätern zugerufen. Sind wir dazu bereit und vertrauen wir dem Herrn, dass er auch das Gelingen dazu schenkt? Zum Gehorsam. Warum überhaupt so wichtig? Nun, ihr Lieben, wenn wir Kinder nicht zum Gehorsam erziehen, erschweren wir ihnen den Schritt zur Bekehrung. Denn jede Bekehrung ist ein Gehorsamsakt. Wenn ich Jesus Christus aufnehme in mein Leben als Heiland, natürlich, der mir die Schuld vergibt, aber auch als Herr, der jetzt über mich zu regieren hat, dann unterwerfe ich mich seiner Autorität. Er hat jetzt zu befehlen. Ich will ihm gehorchen. Nicht aus Angst, verloren zu gehen, sondern aus Liebe, überwältigt von seiner Liebe. Er hat so viel für mich getan. Mein Leben soll ihm gehören, mit allem, was dazu gehört. Und wenn wir jetzt gute Werke tun, wenn wir jetzt Gott gehorchen, wenn wir in den Wegen wandeln und in den Werken, die er zuvor bereitet hat, wie Paulus das in Ephesern schreibt, dann tun wir das nicht, um gerettet zu werden, aber wir tun es, weil wir gerettet sind. Wir leben vom Sieg her, aus Dankbarkeit. Aber gerade im Gehorsam der Heiligen Schrift gegenüber, im Gehorsam dem Herrn gegenüber, zeigt sich auch die Echtheit unserer Bekehrung. Wenn Menschen sagen, sie haben sich irgendwo mal bekehrt, vielleicht im Zelt, vielleicht in einem Gespräch mit einem Seelsorger, vielleicht auch ganz alleine, gibt ja viele Wege zur Umkehr, aber in ihrem Leben sieht man nichts davon. Keine Veränderung, kein Hunger nach Gottes Wort, keine Sehnsucht, in der Gemeinschaft der Heiligen dabei zu sein, der Kinder Gottes, Gemeinschaftspflege, keine guten Werke und vor allen Dingen auch wenig Umgang mit der Heiligen Schrift, um den Willen Gottes kennenzulernen. Wenn das diese Leute nicht interessiert, dann sage ich, du, ich kann nicht in dein Herz hineinschauen. Aber nach dem, wie du dich verhältst, sehe ich nicht die Kennzeichen der Wiedergeburt. Ein jeder Baum wird an seiner Frucht erkannt, an der Frucht des Geistes. Da muss was da sein. Wenn wir die Kinder also zum Gehorsam erziehen, dann bereiten wir ihnen den Weg zur Bekehrung. Es war keine hundertprozentige Garantie, dass sie dann früh zum Herrn kommen, aber sehr häufig erleben wir das, dass in solchen Familien, wo der Vater auch seiner Pflicht nachkommt, nicht nur die Mutter, die Väter sind meistens das große Problem, der Herr seinen Segen darauf legt, dass in den meisten Fällen die Kinder auch relativ früh zum Glauben kommen. Oder wenn sie früh nicht zum Glauben kommen, sie der Gedanke nicht loslässt. Und irgendwann kann Gott das wieder in ihr Gedächtnis bringen, was sie früher gelernt haben. Und dann ihnen helfen, vielleicht durch den Anstoß eines Predigers dann zum Herrn zu kommen. Die Erziehung zum Gehorsam. Rechtzeitig beginnen. Jetzt wird vielleicht der ein oder andere sagen, ach, mit der Trotzperiode muss ich also beginnen. Viel zu spät. Andere wird sagen, mit der Geburt. Viel zu spät. Während der Schwangerschaft. Immer noch zu spät. Wenn wir unsere Kinder zum Gehorsam erziehen wollen, müssen wir selber zum Gehorsam erzogen sein. Wir müssen selber Leute sein, für die die Heilige Schrift die oberste Priorität hat. Was hat Jesus zu diesem oder jenem Problem gesagt? Wie sieht mein Vater im Himmel diese Dinge? Wie beurteilt er sie? Gibt es da Hinweise im Wort Gottes? Deswegen lesen wir die Bibel, um den Willen Gottes kennenzulernen, um ihm zu gefallen, um ein Leben zu führen, das Spuren hinterlässt, die in der Ewigkeit wiedergefunden werden. Nun gehe ich davon aus, dass die heute hierher gekommen sind, für euch das sicher nicht neu ist. Sonst wärt ihr wahrscheinlich spazieren gegangen oder irgendwas anderes, als solche relativ trockenen Vorträge anzuhören. Ist ja auch sehr anstrengend. Wir haben den Wunsch. Aber ich denke, es ist auch wichtig, wenn wir es zunächst für uns einmal hören, aber dass wir es auch für solche hören, die vielleicht auch hier die Ermutigung brauchen, die Anleitung brauchen, die vielleicht heute nicht hier sind, wo uns einfach deutlich wird, das, was der Herr uns, was er mir deutlich macht, gilt auch anderen. Und wenn wir heute von den vielen Irrungen unserer Zeit hören, von Regelungen, die von oben her uns auferlegt werden, dann ist unsere Antwort darauf nicht die, dass wir auf die Straße gehen, mit Märschen und so weiter dafür eintreten. Ich sage nicht, dass man das nicht kann, aber das ist zu wenig. Unsere Antwort ist das gelebte Vorbild. Mit dem Herrn, das Vertrauen in seine Führung und auch so unsere Kinder zu erziehen, dass sie Vertrauen zu uns bekommen, dass wir als Eltern ihre ersten Ansprechpartner sind, wenn sie Probleme haben in der Schule, dass sie uns informieren, dass sie auch wissen, dass wir eintreten, mit den Lehrern sprechen vielleicht. Es gibt ja viele Möglichkeiten, das werden wir heute sicher noch hören. Rechtzeitig erziehen ist zunächst einmal die Frage an uns selber. Ob wir jetzt nun Kinder haben oder nicht, das gilt für jeden Christen. Bin ich jemand, der zutiefst davon überzeugt ist, dass der Weg des Gehorsams dem Herrn gegenüber, seinem Wort gegenüber, der Weg ist, der unter dem Segen Gottes steht, der ihn verherrlicht, und der mich auch nützlich macht für meine Umgebung, auch für die Gesellschaft, auch für dieses Volk und natürlich für die Gemeinde. Bin ich jemand, wie es im Alten Testament heißt, der zittert vor seinem Wort, in dem Sinne, dass ich Furcht habe, gegen Gottes Wort zu verstoßen, weil es der geoffenbarte Wille meines Vaters im Himmel ist, weil ich den Herrn lieb habe. Aus Liebe zu ihm möchte ich ihm gefallen. Das ist die Grundlage von allem. Und wenn ich sage, rechtzeitig beginnen bei uns selber, dann kommt noch ein Punkt hinzu, der heißt Konsequenz. Konsequent erziehen. Wir neigen manchmal dazu, Frauen vielleicht stärker als Männer, aber ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, liegt bei uns die Kindererziehung ja schon länger zurück, dass man schnell Versprechungen macht oder auch Drohungen. Wenn du das nicht tust, dann kommt dies und jenes. Und hinterher hält man sich nicht dran. Lieber wenige Verbote oder Gebote, so wenig wie möglich, aber die müssen durchgezogen werden. Das Kind muss merken, dass die Eltern, Vater oder Mutter es auch ernst meinen mit dem, was sie ankündigen. Aber wir sollten auch daran denken, vor allen Dingen, wenn die Kinder älter werden, dass die Kinder auch uns dann beobachten, ob wir nicht nur Verbote vielleicht oder Regelungen erlassen und wir selber erlauben uns alle möglichen Freiheiten. Das ist zum Beispiel der Umgang mit den Medien, mit Fernsehen oder Internet. Sind wir selber in der Lage, diese Dinge zur Ehre des Herrn zu gebrauchen? Oder wird das uns zur Gefahr? Ich weiß von vielen Männern, manche haben mir das auch gebeichtet in der Seelsorge, die ganz große Probleme mit der Pornografie haben. Und Internet ist eine ungeheure Gefahr. Da gilt es wirklich, einen Bund mit unseren Augen zu machen. Vielleicht zu beten und zu fasten und dem Herrn zu geloben, ich werde diese Seiten nicht anklicken. Als ich anfing mit dem Computer und Internet, da hatte ich einen E-Mail-Provider, der schickte mir, ohne dass ich die Sachen angeklickt hatte, immer unkeusche Bilder auf den Bildschirm. Und ich bekam das einfach nicht weg, weil ich auch kein großer Experte bin auf dem Gebiet. Nun hatten wir jemanden, ich kannte jemanden, der sich da auskannte, ich sagte, kannst du das mir so einstellen, dass diese Bilder nicht mehr kommen? Ich will nur das haben, was ich anklicke und nichts anderes. Und er hat das tatsächlich geschafft. Bis heute keine Probleme mehr. Also wenn ich weiß, wie das geht, dem kann ich die Adresse besorgen, ja, dass wir nicht überrascht werden. Wir müssen dahin kommen, dass wir auch über unsere Fantasie wachen, über dem, was wir sehen. Männer werden stärker beeindruckt übers Auge, Frauen mehr übers Gehör. Und wir können von unseren Kindern nicht etwas verlangen, was wir selber nicht tun. Manchmal ist es besser, man trennt sich von einem Gerät, als dass man ständig davor sitzt, gefangen ist, seine Zeit verplempert. Jeder muss das selber entscheiden. Aber ihr Lieben, unsere Kinder ist das Höchste, was der Herr uns anvertraut hat. Und ich sage noch einmal, um diese schwierige, diese so schwere Aufgabe ist für euch jungen Eltern noch viel schwerer, als das zu meiner Zeit war, mit all den Verführungen, um sie bestehen zu können, sind wir auf die Hilfe des Herrn angewiesen. Und seine Hilfe bekommen wir nur, wenn wir klare Sache mit ihm machen. Wenn wir wirklich Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus pflegen über alles. Nun, ihr braucht keine Sorge haben, dass ich jetzt bei den nächsten drei Punkten so lange verbleibe wie hier, aber das war mir das Wichtigste. Wenn wir das begriffen haben, die Erziehung zum Gehorsam, indem wir selber das als Erziehungsziel für uns haben, und zwar aus Liebe unserem Herrn gehorchen, und dann dürfen wir es weitergeben, weil wir unsere Kinder lieben und weil wir wissen, das ist der Weg zum Leben. Den können wir ihnen vorbereiten und dann dem Herrn vertrauen, dass zu seiner Zeit auch die weiteren Schritte erfolgen. Das nächste, Erziehung zur Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit. Da sind wir nun besonders gefordert, gerade im Hinblick auf das Vorbild. In manchen Familien gibt es sonntags mittags Predigerhackbraten. Wisst ihr, was das ist? Da wird die Predigt durchgekaut. Vor den Kindern. Nun, bei euch ist das natürlich nicht der Fall, aber bei uns ist das häufiger anzutreffen. Und dann wundern sich die Eltern, dass die Kinder eines Tages mit der Gemeinde nichts mehr am Hut haben wollen. Ihre eigenen Wege gehen und klagen, woher kommt das denn? Wir haben doch so in der Bibel gelesen, so viel getan, Andachten, mit ihnen gebetet und so weiter. Die üble Nachrede. Klein Erna steht mit ihrer Mutter oben an der Tür. Es hat unten geklingelt, sie wohnen in einem Hochhaus. Und beide schauen durch den Schacht nach unten und die Tante Hilde erscheint, will ihre Nichte besuchen. Und die Mutter schlägt die Hände über den Kopf zusammen. Ach, schon wieder die alte Schachtel. Jetzt kommt Tante Hilde schnaufend die Treppen hoch und als sie an der Tür erscheint, umarmt die Mutter die Tante und sagt, ach, wie schön, dass du uns nochmal besuchst. Und Klein Erna fragt, bist du die alte Schachtel? Ja, ihr Lieben, so kann uns das gehen. Wahrheit aus Kindermund. Kinder beobachten uns. Sind wir echt im Umgang miteinander? Reden wir miteinander so, wie wir übereinander reden? Seht mal, wenn es um die Geistesfülle geht, da würde ich ja sehr gerne drüber sprechen, was die Bibel über die Geistesfülle sagt. Nach Epheser 5 ist aber sehr interessant, dass sie unter anderem sagt, wir werden voll Geistes, indem wir zueinander reden, geistliche Lieder und so weiter. Zueinander. Epheser 5 sagt nicht, indem wir bei einer dampfenden Tasse Kaffee die Geschwister durch den Kakao ziehen. Da werden wir nicht voll Geistes, sondern zueinander über die großen Taten Gottes. Sind wir echt? Sind wir authentisch? Wird die Liebe zu den Geschwistern in unseren Gesprächen deutlich? Und wenn sie unsere Hilfe brauchen, sind wir die Ersten, die ihnen zur Seite stehen? Haben wir Zeit füreinander? Erleben unsere Kinder, dass die Gemeinde, und ihr habt ja nun hier eine relativ große Gemeinde, eine große Familie ist? Einer für den anderen da? Eine wahre Geschichte aus Köln. Am 1. April 1950 spricht eine Mutter zu ihrem 7-jährigen Jungen, du, uns ist doch ein Medikament ausgegangen. Das heißt, hau mich blau. Du gehst jetzt mal zum Apotheker, hier hast du 10 Pfennig, also einen Groschen, und kaufst für einen Groschen hau mich blau. Der Junge geht zum Apotheker, sagt, ich hätte gern für einen Groschen hau mich blau. Der guckt so komisch, Junge merkt aber noch nichts. Apotheker schaut in allen Schubladen nach, sagt, er, tut mir furchtbar leid, das ist mir auch gerade ausgegangen, aber gehst du mal um die Ecke da zum Drogisten, der hat das bestimmt. Der Junge nimmt seinen Groschen, läuft zum Drogisten, ich hätte gern für 10 Pfennig hau mich blau. Der guckt ganz böse, geht in den Nebenraum, holt so einen langen Knüppel und dann merkt der Junge, was los ist. Der hatte noch nie was von Aprilscherzen gehört. Gibt es die ja auch? Gut. Naja, das Gelächter der 3 älteren Schwestern und so weiter hatte heute noch etwas im Ohr. Glücklicherweise hat er ein ziemlich dickes Fell, sonst stände er nicht vor euch. War Aprilscherze. Nun, denken vielleicht die einen oder anderen, das muss eine ganz trübselige Familie sein. Man darf da nicht mehr lachen und so weiter. Doch, wir haben sehr viel Freude gehabt. Ich hatte sowieso eine herrliche Kindheit. Ich hatte nämlich 5 Schwestern und keinen Bruder. Und die Schwestern haben wunderbar für mich gesorgt. Die 3 Älteren haben mich erzogen. Und ich habe das an die 2 Jüngeren dann weitergegeben. War es eine herrliche Kindheit. Bedauere ich keineswegs. Aber dieser Aprilscherz, da habe ich mir gedacht, also das machst du auf jeden Fall nicht mit deinen Kindern. Oder wenn wir mal gescherzt haben, dann war es auch klar, dass es ein Scherz war. Und da kommt natürlich auch das Problem mit dem Klapperstorch damals bei uns und dem Osterhasen. Das ist wahrscheinlich heute nicht mehr so ein großes Problem. Das habe ich also auch ziemlich spät erst erfahren, dass das noch ein bisschen anders vor sich ging. Ich halte das auch für ein bisschen fragwürdig, wie das damals war. Ich rege nur an, darüber nachzudenken, was wir unseren Kindern sagen, ob wir da irgendwie um den heißen Brei herum reden oder ob wir auch im Hinblick auf Sexualaufklärung zum Beispiel doch der Schule zuvorkommen. Ungeheuer schwer. Ich bin froh, dass ich dieses Problem heute nicht mehr habe. Weil so früh sexualisiert wird, wir werden das, ich glaube, heute Nachmittag noch hören. Kann ich mir jetzt ersparen. Aber wir sollten in dem, was wir den Kindern sagen, sollten sie wissen, das ist wirklich so. Wir haben den Kindern früher auch Märchen erzählt oder vorgelesen. Aber dann haben wir den Kindern auch gesagt, dass es ein Märchen ist. Das hat sich jemand ausgedacht. Heute bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich das überhaupt noch tun würde. Es ist für mich heute fragwürdig, ob man das tun muss. Wir haben später sehr viel Literatur, kindgemäße Literatur gibt es auch, für die Kinder besorgt, aus dem Leben heraus. Erlebte Abenteuer. Wir können da als Kinder Gottes so viel erleben mit unserem Herrn. Ich selber habe auch viel von meinen Erlebnissen den Kindern erzählt. Und das können doch sicher alle Eltern weitergeben, was sie mit Jesus erleben. Also nur als Frage. Ich habe hier nämlich so einen Zettel dabei, der ist für jeden, das reicht auch aus, weil wir nicht so viele sind, reicht der für jeden aus. Der heißt Ehe und Familie in biblischer Sicht. Und da ist auch dieses Thema, die Erziehungsziel ist hier drauf. Nur als ich gerade noch mal durchgesehen habe, habe ich festgestellt, dass die Überschrift für das dritte Erziehungsziel irgendwie rausgerutscht ist. Weiß auch nicht, wie mir das passiert ist. Nämlich unter dem Problem Märchen und Sagen, das habe ich eingerahmt, ja, da müsste jetzt stehen Erziehung zur Bescheidenheit. Sage ich jetzt nur noch kurz etwas. Könnt ihr, wenn ihr das mitnehmt, also das könnt ihr dann noch reinschreiben. Erziehung zur Bescheidenheit. Wir wissen, dass in der Heiligen Schrift sehr viel davon die Rede ist, dass Gott dem Demütigen Gnade schenkt. Und nur wenn wir in der Gnade wachsen, werden wir brauchbar für den Herrn. Von der Gnade Gottes uns umgeben wissen, müssen wir demütig werden. Und als ich anfing mit meinen Familienseminaren, da stand da auch drüber Erziehung zur Demut. Und dann hat mich einer darauf aufmerksam gemacht, das kann man eigentlich nicht erziehen, Demut. Das ist eigentlich erst richtig möglich, wenn jemand wiedergeboren ist, demütig zu werden. Aber zur Bescheidenheit, eine Vorstufe. Was verstehe ich darunter? Wir müssen dafür sorgen, dass das Baby, wenn es geboren ist, da ist es noch Mittelpunkt von allem. Und das schadet dem Baby nichts. Wenn das Baby aber mittlerweile 3 oder 4 Jahre alt geworden ist und es ist immer noch der Gegenstand der Bewunderung, auch wenn es über Tische und Stühle springt, so aktiv, das wird mal jemand, der kann sich durchsetzen und so weiter und immer sich durchboxt und so weiter, Bewunderung von allen Seiten, dann, ihr Lieben, läuft etwas schief. Das Kind muss merken, es ist nicht der Mittelpunkt der Erde. Es gibt auch noch andere Leute, und auch Kinder, die Aufmerksamkeit verdienen. Das Kind wird sonst höchstens vielleicht zum Klassenkasper, wenn wir es einfach sich so entwickeln lassen. Was hier wichtig ist, ist die Ausgewogenheit von Ermunterung und Ermahnung. Manche Kinder müssen mehr ermutigt werden, weil sie von sich aus, von ihrem Temperament her und so weiter, zu Minderwertigkeitskomplexen neigen. Andere müssen mehr gestoppt werden. Eigentlich gehört beides in die Erziehung hinein. Aber vor allen Dingen müssen die Kinder davon überzeugt werden, dass der Herr sie lieb hat, dass sie einen Wert für Gott haben dass Gott etwas aus ihnen machen will, aber dass das nur geschehen kann, wenn sie eben auch erkennen, dass sie Sünder sind. Und solange wir mit unvergebener Schuld durch die Gegend laufen, wir nicht das werden können für Gott, was er eigentlich mit uns vorhat. Dass dieser Wert, den Gott in uns hineinlegen möchte, durch Jesus Christus, in ihm sind wir wertvoll. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, schreibt Paulus den Kolossern. Diesen Wert werden wir erst erreichen, wenn wir ihn aufnehmen. Die Erziehung zur Bescheidenheit. Auch dann fällt es einem Kind leichter, sich zu bekehren, weil ja auch in der Bekehrung ich zugebe, dass ich versagt habe. Dass das nicht alles so toll ist, was ich in meinem Leben geleistet habe. Dass ich wirklich auf die Vergebung meines Herrn angewiesen bin. Und da gibt es auch ein Problem bei der Erziehung zur Bescheidenheit. Das sind die Geschenke. Nicht nur die Geschenke der Eltern, sondern auch der Großeltern, von Tanten und Onkels und so weiter. Und da müssen die Eltern lernen, mit ihren eigenen Eltern, also den Großeltern ihrer Kinder, sich zu arrangieren, dass das irgendwie abgesprochen ist. Dass nicht zu hohe Erwartungen geweckt werden. Geschenke zum Geburtstag oder zu Weihnachten. Aber eine Bibelstelle hier, 1. Petrus 5, Vers 5, die kann man da mal nachlesen und darüber nachdenken. Und das Letzte jetzt, die Erziehung zum Sozialverhalten. Da gibt es manche Möglichkeiten. Meine Mutter, die wusste, dass ich sehr schlecht verlieren konnte. Die hat viel mit uns, Mensch, ärgere dich nicht, gespielt. Und ich habe jetzt vor einiger Zeit gemerkt, das gibt es immer noch, Mensch, ärgere dich nicht. Ja. Ein tolles Spiel, wo man den Charakter eines Kindes sehr schnell kennenlernen kann. Oder Fußballspiel für Jungs, wobei unsere Mädchen auch mitgespielt haben. Wir haben also drei Jungs und zwei Mädchen. Aber auch da müssen die Eltern, vor allen Dingen der Vater, Vorbild sein. Mir wurde das mal klar, als wir ein Spielchen machten unter uns. Die beiden Töchter waren bei mir und die Jungs gegen uns. Und im Eifer des Gefechtes schoss meine Dorothee, die Älteste, ein Eigentor. Naja, ich bin ziemlich engagiert beim Fußball immer gewesen. Die habe ich dann etwas angepflaumt, aber im Eifer des Gefechtes dann wieder vergessen. Ja. Und als wir dann nach Hause torteten, wir sechs, und die Dorothee ging neben mir her und sah irgendwie etwas untersönnig aus. Ich denke, was ist denn los? War da irgendetwas da in dem Spiel? Und ich habe dann angestrengt überlegt und dann fiel mir das wieder ein. Ach, mit dem Selbsttor. Und da wurde mir klar, da hast du dich nicht richtig verhalten. Und wisst ihr, als Vater, wir waren so erzogen von unseren Vätern, der Papa hat immer recht. Egal, was der macht, der hat immer recht. Bis dahin hatte ich das auch geglaubt. Aber jetzt war mir klar, du hast ihr Unrecht getan. Du hast dich nicht in Gewalt gehabt. Selbst doch kann das schließlich auch jedem mal passieren. Und ich weiß, wie ich damit mit mir gerungen habe. Die war etwa 12 Jahre alt, das Mädchen. Und wir hatten noch ungefähr 300 Meter bis nach Hause. Und in den 300 Metern, bis ich zu Hause war, da hat der Herr in mir einen Entschluss geweckt, den habe ich nie bereut. Ich musste mich bei meiner Tochter entschuldigen. Ich habe das auch getan. Der erstaunte Blick. Der Papa entschuldigt sich. Und ihr Lieben, wir werden erst glaubwürdig, wenn wir nicht so tun, als ob wir über allen Dingen schwebten. Als ob wir gar keine Probleme hätten. Dass wir, natürlich müssen wir jetzt nicht etwas suchen, wo wir uns zu entschuldigen hätten, was vielleicht gar nicht vorhanden ist. Aber dass wir da wirklich offen sind, auch deutlich machen, auch die Eltern leben von der Vergebung. Jeden Tag neu. Ich wage nicht zu behaupten, dass es einen einzigen Tag in meinem Leben gegeben hat, wo ich nicht irgendwo Mist gebaut habe. und selbst wenn es nur in Gedanken war. Wer nun weiß, Gutes zu tun, heißt es, und tut es nicht, dem ist Sünde. Diese vielen verpassten Gelegenheiten ist auch bereits Schuld. Gedankensünden, Tatsünden, Wortsünden. Wir leben alle von der Vergebung und das dürfen wir den Kindern auch sagen. Und dann merken sie, wir sind im selben Boot. Wir alle brauchen die Vergebung des Herrn. Und wir alle erhalten sie auch, wenn wir von Herzen um Vergebung bitten, beziehungsweise konkret unser Vergehen dem Herrn bekennen. Das Vorbild des Vaters spielt eine sehr große Rolle, gerade im Hinblick auf das Sozialverhalten. Auch die Hilfsbereitschaft anderen Menschen gegenüber. Sind wir als Eltern, als Großeltern solche, die auch anderen weiterhelfen in Wort und Tat? Meine Zeit ist bereits zu Ende. Ich hoffe, wir haben verstanden, worum es geht. Ich habe am Ende es so zusammengefasst. Einander annehmen, füreinander beten, zueinander reden. In Klammern führt zur Geistesfülle, Epheser 5, die Stelle, die ich eben genannt habe. Einander vergeben, einander dienen mit den Geistesgaben. Das Ergebnis ist die Geistesfrucht. Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit im Sinne der Selbstbeherrschung, sowohl im sexuellen Bereich als auch darüber hinaus. Und wenn das in unserem Leben sichtbar wird, ihr Lieben, dann brauchen wir uns nicht mehr so große Sorgen machen, dass die Kinder total vom Weg abkommen. Dann dürfen wir damit rechnen, dass sie entweder hineinwachsen in den Glauben und irgendwann selber einmal eine ganz klare Entscheidung für den Herrn treffen oder aber, wenn sie vom Wege eine Zeit lang abgewichen sind, der Herr sie wieder zurückführen wird. Wir dürfen ihm großes Vertrauen, auch in dieser Zeit. Ohne den Herrn haben wir nicht die geringste Chance. Aber Johannes sagt schon, der in uns ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Und dafür können wir dem Herrn von ganzem Herzen danken. Ich möchte noch gerne mit uns beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir an dich glauben dürfen und dass wir um deine göttliche Kraft wissen, die auch heute noch tätig ist, auch in unserem Leben, in jedem, der sich dir öffnet. Und Herr, lass das heute wieder neu groß werden, die Ermutigung, es mit dir zu wagen, alles von dir zu erwarten und dir unsere Kinder auch ganz bewusst anzuvertrauen, dass du sie bewahrst und ihn durchführst durch die Wirren dieser Zeit und dass wir deinem Wirken nicht im Wege stehen. Wir danken dir, dass du uns nah bist und dass wir alles von dir erwarten dürfen. Amen.